Hallo und willkommen bei Ofenkäse Crimes, dem True Crime Podcast für Ofenkäse und andere Sünden. Raffi, ich habe dir heute was mitgebracht. Du hast es eben schon entdeckt, ne?
Ja.
Kannst du mal kurz sagen, was du hier siehst?
Miracoli Klassiker Spaghetti.
Okay, das habe ich eben aus dem Supermarkt geholt und ich möchte bitte, dass du diese Packung mal jetzt aufmachst und mal reinguckst. Für die Zuschauer, Raphael öffnet die Packung.
Wir könnten so ASMR auch machen. True Crime ASMR.
Jetzt hast du schon fast mein Guilty Pleasure vorweggenommen, aber egal. Was hast du rausgeholt?
Die Nudeln.
Die Nudeln, okay, leg sie hin.
Okay. Warte.
Ich glaube, das ist bestimmt wahrscheinlich ultra stressig auf dem Mikrofon, aber egal.
Ja, okay, soll ich weiter?
Ja, was sollst du
machen? Machen wir hier gerade Unpacking.
Wir machen
Unboxing. Unboxing,
Unboxing von Miracoli.
Okay, die Gewürze.
Die Gewürze.
Und die Soße, also die...
Eigentlich nur das Tomatenmark, wenn man mal ehrlich ist.
Tomatenmark, ja.
Okay, ist da noch was drin?
Nö.
Was fehlt?
Der fucking Parmesan.
Und ich hab halt gedacht, also ich hab halt, ich weiß nicht, ich esse Miracoli eigentlich immer, wenn ich krank bin. Ich warte mal, bis Raphael es reingesteckt hat. Zurückgesteckt hat, sorry. Ein bisschen weird gerade. Bist du ready? Und also ich esse Miracoli halt immer, wenn ich krank bin, weil das ist für mich so ein Treat-Yourself-Essen.
Treat-Yourself.
Und aber dann habe ich gedacht, okay, der fucking Käse fehlt.
Ja, das ist skandalös. Das ist genauso, wie die hier in der Mensa irgendwann aufgehört haben, den Parmesan an der Pastatheke öffentlich zugänglich zu machen, weil die Leute halt anscheinend zu viel benutzt haben. Aber jetzt machen die halt immer nur, also ich war wohl lange nicht da, aber... Jetzt machen die immer nur so einen kleinen Teelöffel Parmesan da drauf.
Ja, das macht halt kein Mensch. Das
schmeckt
macht
man
halt keiner.
Gar nicht.
Aber ich habe mich halt gefragt, warum die das Geilste aus diesem Miracoli-Ding da. Also ich fand halt, man wusste ja, das war jetzt kein qualitativ hochwertiger Parmesan, aber das war halt irgendwie immer geil bei Miracoli, oder?
Ja.
Ja, sad, auf jeden Fall. Und was ich immer sau lustig finde bei Miracoli, da steht dann immer für 5 Portionen drauf. Und ich denke mir so, bitch, please, Alter. Im Leben nicht. Ja, wollte ich dir nur mal mitteilen. Ich dachte, du wüsstest das vielleicht noch nicht. Und ich wollte die Enttäuschung mit dir teilen.
Wir hatten nochmal drüber gesprochen, aber es war gerade nochmal real, auf jeden Fall.
Stimmt, wer stimmt. Ich erinnere mich, dass ich da schon mal extrem drüber geraged habe. Egal, man kann sich ja nie genug darüber aufregen. Raffi, ich habe dir heute ja einen Fall mitgebracht, über den du eigentlich noch fast gar nichts weißt.
Genau.
Sollen wir direkt loslegen?
Ja, gerne. Willst du deinen Instagram-Post auflösen jetzt schon oder sollen die Leute das mit der Zeit mitbekommen?
Nee, das können die schon mit der Zeit mitbekommen.
Okay.
Und zwar geht es heute um eine Mama und ihre Kinder, also um eine Familie. Ich würde gern kurz vorher noch eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Es geht heute unter anderem um Gewalt an Kindern, auch um Depressionen und auch um selbstverletzendes Verhalten. Also wenn ihr das nicht gut hören könnt, dann hört die Folge entweder nicht alleine oder schaltet beim nächsten Mal einfach dazu. 2014, Ostholstein an der Ostsee. Nur 15 Minuten vom Meer entfernt wohnt Maike B. mit ihren 5 Kindern. Fast ist es ein Tag wie jeder andere. Die Kinder sitzen versammelt am gemeinsamen Esstisch. Aber es ist eben nur fast ein ganz normaler Tag bei Familie B. Denn heute ist ein Kamerateam von SternTV zu Besuch. Maike B. lächelt in die Kamera. Sie sieht müde aus. Ihr Haar wirkt fahl. Sie wirkt abgekämpft. Aber sie lächelt. Auf dem Tisch liegen Medikamente und Spritzen. Einer ihrer Söhne beginnt zu weinen, als er die Spritze sieht. Maike B. sagt in die Kamera, mir tut es jedes Mal genauso weh und ich fühle mit. Jedes Mal ist es auch für mich eine Überwindung. Aber Maike B. weiß, die Kinder brauchen die Medikamente, denn ihre Kinder leiden unter dem Willebrand-Syndrom. Sie sind sogenannte Bluter. Bei dem Willebrand-Syndrom liegt eine Blutgerinnungsstörung vor, bei der Betroffene bei Verletzung stärker und länger bluten können, was unter Umständen sehr gefährlich werden kann. Aber Maike will zeigen, wir sind eine ganz normale Familie mit alltäglichen Problemen. Manchmal sagt sie, mache sie sich schon Sorgen, was mit ihren Kindern passiert, wenn sie mal nicht mehr da ist. Aber genau dafür wolle sie die Kinder stark machen. Maikes Tochter, die 13-jährige Mia, sagt, die Leute sollen sehen, dass wir eine ganz normale Familie sind und dass wir halt damit leben. Mit damit leben meint Mia die Erkrankung ihrer Geschwister. Denn neben dem Willebrand-Syndrom haben einige der Kinder auch noch eine Glasknochenkrankheit, bei der Brüche schnell entstehen können und diese schlecht verheilen. Deswegen müssen sie im Rollstuhl sitzen und dürfen nicht mehr als 100 Schritte am Tag gehen. Während andere Kinder herumtoben und auf Spielplätzen laufen, müssen Maike B.'s Kinder oft zusehen. Aber die Botschaft von Maike B. ist, ich bin mit den Kindern und die Kinder sind mit mir. Eine bewundernswerte Frau, die sich durch nichts unterkriegen lässt. Die gelernte Erzieherin und Bademeisterin gibt sogar zweimal wöchentlich in der lokalen Schwimmhalle Schwimmunterricht für Kinder mit und ohne Behinderung. 2011 nimmt sie zusätzlich ein Säugling als Pflegekind auf. Er ist von Geburt an geistig und körperlich behindert. Aber Maike hat die Kraft, sie hat die Erfahrung und möchte dem kleinen Fabian eine Familie bieten. Aber was, wenn Maike nicht die wahre Heldin dieser Geschichte ist? Was ist, wenn die Kinder eigentlich die tapfersten und am Ende auch die mutigsten dieser Geschichte sind? 2019, August. Maike B., die Frau, die sonst so gerne vor der Kamera stand und in verschiedenen Talkshows, wie zum Beispiel bei Markus Lanz, für Akzeptanz von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft gekämpft hat, wirkt nun scheu. Sie schweigt. Sie schweigt zu den Vorwürfen und der Anklage. Die Anklage des Lübecker Gerichts lautet: Misshandlung von Schutzbefohlenen in 4 Fällen und gewerbsmäßiger Betrug. Doch beginnen wir von Anfang an. Maike B. und ihr Mann haben 4 gemeinsame Kinder. Im Jahr 2009 wird der 7-jährige Mike, ihr Sohn, an der Hüfte aufgrund von Wachstumsproblemen operiert. Am Tag der OP muss Maike dem Arzt etwas Wichtiges mitteilen. Sie macht sich große Sorgen. Der Todestag ihrer Tante rücke näher. Diese ist damals beim Einsetzen eines künstlichen Hüftgelenks verblutet. Daraufhin untersucht der Arzt den kleinen Mike und stellt fest, er leidet unter dem wie oben beschriebenen Willebrand-Syndrom. Da das Willebrand-Syndrom vererbbar ist, muss die ganze Familie untersucht werden. So werden alle Kinder und auch Maike B. und ihr Mann mit dem Willebrand-Syndrom diagnostiziert. Sie müssen von nun an Medikamente nehmen und sich Spritzen setzen. Als wäre dies nicht schon genug Herausforderung für die junge Familie, wird bei der Tochter Mia die Glasknochenkrankheit entdeckt. Oft merken Kinder mit der Glasknochenerkrankung nicht, wenn sie sich etwas brechen. Damit diese Knochen nicht schnell brechen, muss Mia im Rollstuhl sitzen. Auch bei den anderen Söhnen wird die Krankheit diagnostiziert. Aber sie haben einen viel schlimmeren Verlauf und dürfen deshalb kaum laufen. Maximal 100 Schritte pro Tag. Die Kinder haben es nicht einfach, aber Maike tut alles für ihre Kinder. So fährt sie mit ihnen zu verschiedenen Spezialisten und reist mit ihnen quer durch Deutschland, um den Kindern eine gute Behandlung zu ermöglichen. Bei einer der Untersuchungen der nächste Schock. Mia und ihre Brüder haben Rheuma, auch juvenile Arthritis genannt, bei der es zu Schwellungen der Gelenke und Schmerzen in den Gliedern kommen kann. Eine Diagnose mehr bedeutet für die Kinder auch noch mehr Medikamente und noch mehr Untersuchungen. Aber die Familie hält zusammen. Sie haben bisher so viele Schicksalsschläge erlebt. Sie müssen einfach zusammenhalten. Sie werden sich davon nicht unterkriegen lassen. Aber warum ist Maike B. angeklagt? Und was hat das mit dem Schicksal ihrer Kinder zu tun? Der Arzt hatte ihr doch damals bestätigt, dass alle ihre Kinder unter dem Willebrand-Syndrom leiden. Im Prozess gegen Maike B. sagt er aus, dass die Laborwerte zwar grenzwertig für die Feststellung der Diagnose gewesen seien, aber aufgrund der Symptombeschreibung der Mutter und den feststehenden anderen Diagnosen wäre dies, Zitat, schon hingekommen. Auch der Hausarzt der Kinder hatte keine Zweifel an den Diagnosen. Er sagt aus, dass er doch nicht die Meinung eines Spezialisten anzweifeln würde. So erhält Maike B. für ihre Kinder Pflegegeld, ca. 500 Euro im Monat. Durch Begutachtung des medizinischen Dienstes der Krankenkassen erhalten die Kinder die Pflegestufe 1. Der Arzt, der das Rheuma festgestellt hat, ist darauf besonders bei Kindern spezialisiert. Der Doktor erzählt, die Kinder haben über genau die Symptome geklagt, die besonders typisch bei Rheuma im Kindesalter sind. Auch er hält bis heute an seiner Diagnose fest. Aber für den Arzt ist diese Kritik und die Anklage nichts Neues. Er gilt als sehr umstritten in seinem Bereich. Seine Diagnosen wurden oft bei Einholen einer Zweitmeinung nicht bestätigt. So sehen einige Familien ihn als Wunderheiler, andere wiederum werfen ihm vor, er habe ihnen aufgrund einer vorschnellen Diagnose Angst gemacht. Der sachverständigende Arzt liegt im Prozess vor, die Kinder haben kein Rheuma. Trotzdem mussten die Kinder sogenannte Biologika über Jahre nehmen müssen. Eine Nebenwirkung dieser Biologika ist, das Immunsystem wird anfälliger für Infekte. Das Pflegekind von Maike B. ist deshalb oft krank. Kommen wir zurück zum Jahr 2014. Denn im Jahr 2014 müssen die Söhne von Maike B. die Schule wechseln. Alle Kinder sollen an einem gemeinsamen Ort zur Schule gehen, sodass sie sich nicht so alleine fühlen. Bei der Anmeldung von ihren Söhnen legt Maike B. dem Schulleiter verschiedene Atteste und Arztbriefe vor. Maike B. kämpft für ihre Kinder. Sie setzt sich dafür ein, dass die Schule ihrer Söhne barrierefrei wird, sodass die Kinder im Schulalltag gut zurechtkommen. Auch Rampen und Aufzüge werden eingebaut. Häufig ruft Maike B. in der Schule an, meldet ihre Kinder krank. Oftmals, weil sie Arzttermine hat, zu denen sie weit fahren müssen. Die hohen Fehltage der Kinder sprechen für sich. Einige von ihnen kommen in der Schule kaum mit. Sie können nicht lesen. Aber Maike B. hat eine Lösung. Sie beantragt eine Schulbegleitung. Der Schulbegleiterin trichtert sie ein, dass sie unbedingt auf die Haltung der Hände achten müsse. Sie soll das Schreiben aufgrund des Rheumas der Kinder auch teilweise übernehmen. Besonders bei ihrem Kind Mike solle sie darauf achten, dass er seinen Kopf nicht überstreckt. Eine falsche Bewegung und er könnte daran sterben. Maike B. macht sich Sorgen. Immer wieder ermahnt sie ihre Kinder, dass sie sich an alle Absprachen halten müssen, da sie sonst querschnittsgelähmt werden und nichts mehr gemeinsam machen könnten. Immer wieder wundern sich Lehrer und Lehrerinnen, dass die Kinder doch manchmal ganz normal laufen, wie die anderen Kinder. Maike B. sagt ihnen darauf, dass die Kinder selbst entscheiden dürfen, wie viel sie laufen, aber es nun mal nicht mehr als 100 Schritte pro Tag sein sollen. Aber die Schule traut sich nicht mehr zu fragen. Was wäre das für eine Schande, eine Mutter, die es sowieso nicht leicht hat und sich so für ihre Kinder einsetzt, zu beschuldigen? Aber Tochter Mia versteht die Welt auch nicht mehr. Warum muss sie immer aufpassen und im Rollstuhl sitzen? Sie fühlt sich doch kerngesund. Auf der einen Seite darf sie sich kaum bewegen und muss gehorchen, wenn ihre Mutter ihr sagt, dass wenn der Pflegedienst kommt, sie ihre Krankheit gut zeigen soll. Sagt ihr, wenn sie dies nicht tue, bekäme die Familie kein Geld mehr und würde arm werden. Wenn sie das nicht tut, könnte Maike sich nicht mehr um ihre Geschwister kümmern und sie müssen ins Heim gebracht werden. Mia kann nicht verstehen, warum sie nichts darf. Aber wenn ihre Mutter Hilfe bei der Versorgung der anderen Geschwister braucht, sie diejenige ist, die mithelfen muss. Alles wird ihr zu viel. Sie wird depressiv, beginnt sich selbst zu verletzen. Auch die NachbarInnen werden stutzig. Sehen sie die Kinder immer im Garten rumtollen, springen und hüpfen. Warum brauchen sie einen Rollstuhl? Sie wenden sich an die Polizei. Den LehrerInnen fällt auf, dass die Arztbriefe auffällig viele Rechtschreibfehler enthalten. Sie gehen damit zur Ärztekammer. Die zahlreichen Atteste waren teilweise gefälscht. Die damalige Haushaltshilfe von Maike B. erinnert sich. Zu Hause sind sie frei rumgeturnt. Aber als eine Pflegekraft kam, da ging plötzlich nichts mehr. Als ich misstrauisch geworden bin, wurde ich entlassen. Sie hatte wohl Angst, dass ich ihr auf die Schliche komme. Es ist die älteste Tochter, die sich ans Jugendamt wendet und erzählt, durch welches Martyrium die Kinder tagtäglich gingen. So wurden die Zweifel zum Verdacht und die Kinder vom Jugendamt in Obhut genommen. Das Kind Fabian, der eigentlich bei Maike B. eine Pflegefamilie hatte, kommt nun ins SOS-Kinderdorf. Immer wieder laufen die Kinder zurück zu ihrer Mama. Sie vermissen sie schrecklich. Das Gericht entscheidet sogar am Ende, dass sie zurück dürfen. Alle wollen Antwort auf die Frage, warum. Warum haben so viele weggesehen? Wie konnte Maike B. den Schein so lange aufrechterhalten? Aber Maike B. schweigt im August 2019, als sie vor dem Gericht in Lübeck steht. Das Einzige, was sie sagt, ist, dass es für sie, Zitat, entweder Knast oder Psychiatrie wird. Maike B. wird in Untersuchungshaft genommen. An einem Mittwochvormittag wird das Urteil über die fünffache Mutter gesprochen, die ihren Kindern Krankheiten eingeredet und sie in den Rollstuhl gezwungen hat. Die zwischen 2010 und 2016 etwa 140.000 Euro an Hilfs- und Sozialleistungen erschlichen und Medikamente im Wert von 100.000 Euro gehortet hat. Aber ihr Verteidiger geht in Revision, plädiert auf Schuldunfähigkeit. Maike soll an dem Münchhausen bei Proxy-Syndrom leiden. Da Maike schweigt, wird sie von einer Gerichtspsychologin untersucht. Und diese kommt zu folgendem Ergebnis. Voll schuldfähig. Der Spiegel schreibt, in der Urteilsbegründung betonte die vorsitzende Richterin Helga von Lukowitsch, dass keines der Kinder an den behaupteten Krankheiten gelitten habe. Weder an der seltenen Glasknochenkrankheit noch am Willebrand-Syndrom oder unter Rheuma. Dennoch habe die Mutter sie angehalten, diese im Kontakt mit ÄrztInnen, Pflegekräften und Behörden zu simulieren. Die Kinder wussten, dass sie nicht so stark beeinträchtigt sind, wie ihre Mutter vorgab. Aber sie wussten nicht, dass sie nicht krank sind, sagte Lukowitsch. Maike B. habe ihren Kindern schreckliche Folgen der angeblich chronischen Krankheiten in Aussicht gestellt, wie etwa Querschnittslähmung. Auch soll sie ihnen gedroht haben, sie in ein Heim oder die Psychiatrie zu bringen, sagt die Richterin. Laut dem Urteil ist Maike B. voll schuldfähig. Obwohl die medizinische Gutachterin Mariana Vardani ihr ein Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom attestiert hat. Danach sammelte Maike detaillierte Informationen über Krankheiten, Fachärzte und Medikamente und machte sich selbst zur Expertin. Sie schirmte ihre Kinder ab und machte sie von sich abhängig und zu Komplizen. Sie pflegte ein enges Verhältnis zu behandelnden Ärzten und Ärztinnen und beeinflusste sie in ihrem Sinne. Sie manipulierte ihr soziales Umfeld und schuf auch dort Abhängigkeitsverhältnisse. Bei Angst vor Entdeckung drohte sie mit Anzeigen, Medienveröffentlichungen und Reputationsverlust. Maike B.'s Handeln wirkte nach außen reflektiert, geplant, rational. Sie machte klare Ansagen und war hochfunktional. Zwar sei bei der Bemessung des Strafmaßes das diagnostizierte Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom berücksichtigt worden, sagte die Richterin bei der Urteilsverkündung. Allerdings liege weder eine Schuldunfähigkeit nach § 20 noch eine verminderte Schuldfähigkeit nach § 21 des Strafgesetzbuches vor. Das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom bedingt nicht automatisch eine Strafminderung, erklärte Psychiater Ulrich Sachse gegenüber dem Spiegel. Das muss laut ihm in jedem Einzelfall sehr genau geprüft werden. Weil Täter oder Täterinnen ihr Vorgehen oft akribisch planten und sich Misshandlungen oft über Jahre hinzögen, könne in den seltensten Fällen von irrationalem oder affektivem Handeln gesprochen werden, das strafmindernd wäre. Gewerbsmäßiger Betrug, so betont Sachse, sei zudem kein typisches Element des Münchhausen-Stellvertreter-Syndroms. Es bedarf einer zusätzlichen hohen kriminellen Energie, wenn Versicherungs- oder Sozialbetrug hinzukommt, sagt Sachse. Ja, Raffi, du hast ja jetzt die Geschichte gehört. Was ist so das Erste, was dir in den Sinn kommt?
Also ich finde Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom immer krass. Finde ich vielleicht so im vereinfacht gesagt, in diesem True-Crime-Kontext vielleicht die verstörendste psychische Erkrankung. Also wir hatten ja letzte Woche Graham Dwyer, der psychopathische Züge zeigt. Aber Münchhausen-Stellvertreter finde ich immer krass.
Ja, ich wollte gleich dir auch noch mal was Genaueres zu dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom erzählen. Was ich so spannend fand, ist, dass sie nicht als schuldunfähig dann, sage ich jetzt mal, deklariert wurde, sondern als voll schuldfähig.
Ja, sie hat das ja geplant, also.
Ja, und vor allem auch diese Geldleistung, die sie da bekommen hat. Also das ist halt, ja, wie der Psychiater schon sagt, ja kein typisches Symptom von Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Ja, und was ja auch noch steht, ist, dass dieses affektive Handeln ja auch oft strafmindernd ist. Aber wie du schon sagst, sie hat das ja wirklich akribisch geplant.
Ja, was mich immer wieder wundert, ist bei dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, man hört das in mehreren Fällen. Ich erinnere mich da an einen Fall aus den USA, den wir mal zusammen gehört haben.
Von der Gypsy, meinst du, die ihr Kind in den Rollstuhl?
Ja, ich glaube, das war der Name von der.
Ja, ich glaube, ich war Didi Gypsy, irgendwie so.
Ist, dass die Ärzte oft völlig ratlos mit der Situation umgehen. Mhm. Also in dem Fall auch, ich habe das mal gerade während du erzählt hast gegoogelt. Also die Bluterkrankung ist eine der typischen genetischen Erkrankungen, die wird rezessiv vererbt. Das heißt, bei Mädchen muss sowohl die Mutter als auch der Vater das Gen in sich tragen, für Jungs nur die Mutter, weil die über das X-Chromosom vererbt. Das heißt, Jungs, die X- und Y-Chromosom tragen, da reicht es, wenn nur das X-Chromosom, was von der Mutter kommt, dieses Gen für die Bluterkrankung hat. Und das muss einem Arzt doch auffallen, dass die gesamte Familie, sowohl Jungs als auch Mädchen,
und der Mann, dem Mann haben sie Mann das auch.
Und die Mutter oder was, ja. Daran erkranken. Also das ist so ungewöhnlich.
Ja.
Es gibt da von irgendeiner europäischen Adelsfamilie, ich weiß nicht mehr, welche das ist, gibt es so einen Stammbaum und die sind durch Inzest eben krass von dieser Bluterkrankung durchsetzt. Und da sieht man eindeutig, dass es eine krasse Prädisposition bei Männern gibt.
Mhm.
Und das hätte doch den Ärzten auffallen müssen. Oder dass die Rheuma haben und diese Glasknochenkrankheit.
Ja, was vielleicht wichtig ist, ist, dass ja bei dem Münchhausen-Syndrom die Mütter quasi ja so lange jemanden suchen, bis ihr das dann, also, oder was heißt Mütter, sind ja nicht nur Mütter, es können ja auch andere Menschen, oft sind es natürlich weibliche Personen, suchen, bis sie jemanden dann gefunden haben, der ihnen das dann sagt, was sie quasi hören möchten. Aber ich finde das schon echt heftig, dass der Arzt dann auch gesagt hat, ja, die Laborwerte sind grenzwertig. Also sorry, wenn es grenzwertig ist, dann kann ich keine feststehende Diagnose machen. Also vor allem bei sowas
für die ganze
nicht.
Familie. Also das ja. ist ja bei einer Person okay.
Ja.
Aber die hat ja die ganze Familie mit eingeschlossen.
Ja. Ja, und der andere Arzt, der ja da das Rheuma diagnostiziert hat, der ja, also beide Ärzte halten ja bis heute an ihrer Diagnose fest. Ich habe auch nichts darüber herausgefunden, ob die irgendwie jetzt noch praktizieren. Aber der eine Arzt ist ja anscheinend auch so ein sehr umstrittener Heini, der da oft irgendwie was diagnostiziert, was eventuell oder was auch Zweitmeinung gar nicht standgehalten hat dann nochmal. Das fand ich irgendwie mega krass.
Aber sie wird sich den schon ausgesucht haben, könnte ich mir vorstellen.
Es kann sein, ja. Ja, nochmal kurz, ich habe ja über den Papa eigentlich gar nichts erzählt. Es ist wohl so, dass sie sich irgendwann getrennt haben, aber der immer noch in der Familie mit drin war, also auch sich mit um die Kinder gekümmert hat. Der war allerdings nicht mit angeklagt, aber es wird jetzt wohl noch geprüft, ob er wegen unterlassener Hilfeleistung, also wegen Unterlassung da noch angeklagt wird, zu Recht, weil oder er wurde halt auch so von ihr getäuscht. Also, aber das kann ich mir irgendwie kaum vorstellen. Oder unterdrückt oder gedroht vielleicht auch, ist jetzt eine Vermutung. Ja. Raffi, viele Leute haben sich oder fragen sich immer, warum Kinder, auch wenn sie misshandelt werden oder Gewalt erfahren, zu ihren Eltern zurück wollen. Hast du eine Idee, warum das so ist?
Weil da trotzdem eine Bindung ist. Also sie hat ja, das ist ja das perfide an dieser Krankheit auch, dass die Kinder ja extrem umsorgt werden.
Richtig.
Von ihrer Mutter. Das klang hier ja auch an, sind ja diese zwei Pole. Also die droht den Kindern,
ja,
aber gleichzeitig umsorgt sie auch extrem. Und
ja,
ich glaube, als Kind ist da, gerade wenn die Kinder auch noch kleiner sind, die Bindung wichtiger für die Kinder.
Ja.
Also aus Sicht der Kinder die Bindung wichtiger als das andere.
Ja, also es ist so, ich kann ja kurz mal erzählen, ich arbeite ja auch im sozialen Bereich und natürlich, wenn eine Kindeswohlgefährdung vorliegt, muss man die Kinder irgendwann aus Familien rausnehmen, aber das passiert eigentlich so, so selten, weil auch wenn da Sachen vorliegen, oft die Bindung auch so wichtig ist und weil man, wenn man die Kinder ja auch rausholt aus den Familien, auch oft so eine Sekundärtraumatisierung nochmal entsteht. Und jetzt steht hier auch, dass die Kinder zu der Familie zurückgekommen sind. Damit meinten die dann aber den Vater, weil die Mutter ist ja natürlich noch inhaftiert.
Ach so, okay.
Die wurde ja 2019 erst. Das ist ja gar nicht noch so lange her alles. Das ist ja eigentlich noch ein relativ frischer Fall, in Anführungszeichen.
Ja.
Raffi, darf ich dir noch ein bisschen was über das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom erzählen? Ja, klar, schieß los. Okay. Du hast ja eben erzählt, du hast schon ein bisschen gegoogelt. Hast du auch rausgefunden, warum das Münchhausen-Syndrom heißt? Oder weißt du das zufällig?
Doch, bestimmt wegen dieser Geschichte über den Baron Münchhausen.
Genau.
Der über seine eigenen Leistungen lügt. Und
genau. Also das sind diese Abenteuer des berühmten Barons von Münchhausen. Der hieß Karl Freiherr von Münchhausen. Und dabei handelt es sich halt um diesen legendären Lügenbaron, wie du eben schon gesagt hast. Also er hat halt wirklich existiert, das ist keine Lüge, aber die Geschichten, die er über sich erzählt hat, das waren halt frei erfundene Anekdoten.
Aber die, dass er Geschichten über sich erzählt hat, das ist auch wahr, oder?
Das ist wahr, ja. Das, okay. Also existiert hat er und dass er diese Anekdoten halt erzählt hat, das ist halt auch niedergeschrieben. Aber zum Beispiel hat er sowas geschrieben, wie hier steht, er band sein Pferd an eine Kirchturmspitze, ritt auf einer Kanonenkugel, zog sich am Schopf aus einem Sumpf und reiste sogar zum Mond. Und hier steht nochmal, die Anekdoten mögen nicht stimmen, aber den Lügenbaron gab es wirklich.
Ja.
Ja. Und genau, und es gibt also das Münchhausen-Syndrom, bei dem Leute über sich, also halt generell Lügen erzählen oder auch Krankheiten für sich selber vortäuschen. Was übrigens nicht mit, sage ich jetzt mal, der Hypochondererkrankung jetzt vertauscht werden darf. Das ist ja dann nochmal
was ganz. Nee, da glauben ja auch die Menschen wirklich, dass sie krank sind.
Genau, ja.
Ah, okay. Beim Münchhausen-Syndrom, da ist es so, die Leute wissen, dass sie nicht krank sind, täuschen das nur vor, um Mitleid
zu bekommen. Aufmerksamkeit, Anerkennung.
Okay.
Genau, also ich habe hier noch mal ein bisschen was für dich zusammengefasst. Das werde ich dir einfach mal vorlesen kurz. Also es gibt das Münchhausen-Syndrom, wie wir eben schon gesagt haben, bei dem die Betroffenen selber Symptome oder Erkrankungen vortäuschen. Und eben das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom oder auch oft Münchhausen by Proxy genannt, bei dem Betroffene dann die Symptome oder die Erkrankungen ihrer Kinder vortäuschen. Es ist auch so, dass es sich oftmals um Frauen handelt, oftmals um Mütter, Pflegemütter, Babysitter oder ErzieherInnen. Meist ist es so, dass sie ihre Säuglinge oder Kleinkinder krank machen. Ich denke mal, das liegt ja auch nahe, weil das ja, sage ich mal, Wesen sind, die sich ja kaum wehren können und vielleicht auch noch nicht so dahinter steigen. Deswegen finde ich das hier in diesem Fall besonders krass irgendwie, dass sie das ja teilweise mit ihren jugendlichen Kindern gemacht hat. Ich meine, die haben das ja gecheckt, dass da irgendwas ist. Aber die hat ihnen natürlich auch gedroht, dass wenn sie nicht mitmachen, dann sie ins Heim kommen oder in die Psychiatrie müssen.
Ja, genau, ja, genau.
Auch auffällig ist dass Betroffene des Münchhausen-Stellvertreter-Syndroms oft die Ärzte wechseln. Das nennt man dann das sogenannte Doktor-Hopping. Und auffällig ist auch, dass Betroffene sich oft sehr gut mit ÄrztInnen verstehen und auch so gute Beziehungen, zum Beispiel zu den GesundheitspflegerInnen, aufbauen. Vor allem dann, wenn die Kinder im Krankenhaus sind, dann ist es wohl ganz oft so, dass sie dann auch versuchen, so ein Teil des Teams zu werden und dann auch so freundschaftliche Beziehungen aufbauen. Genau. Man geht davon aus, dass die Gründe der Täuschung darin liegen, dass Betroffene Anerkennung und Aufmerksamkeit der Ärztinnen und der Gesellschaft erhalten möchten. Sie wollen als gute Mütter oder als sich kümmernde Personen gesehen werden. Ein anderer Beweggrund kann sein, dass Menschen mit dem Münchhausen by Proxy-Syndrom die Verletzung zufügen, um ja quasi Druck abzulassen, quasi als Ventil so für internalisierte Probleme. Es ist oft so, dass Menschen, die an dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom leiden, auch oft selbst traumatisiert worden sind oder Gewalterfahrung gemacht haben oder sexualisierte Gewalt erfahren haben.
Ist das bei Maike B. der Fall? Weiß man das?
Das Einzige, was ich über Maike B.'s Vergangenheit erfahren habe, ist, dass sie mal ein Kind verloren hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man ein Kind verliert, das gilt natürlich nicht für jeden, aber gerade bei Maike B. hier, dass das vielleicht für sie so traumatisierend ist, war, ich meine, das ist immer natürlich wahrscheinlich traumatisierend, dass das daher irgendwie kommt, dieses Kümmern und für die Kinder besonders gut sein, eine gute medizinische Versorgung für Kinder haben. Oder auch vielleicht hatte sie irgendwie selber ein schlechtes Gewissen und gedacht, oh Gott, vielleicht war ich schuld an dem Verlust meines Kindes. Das soll nicht wieder vorkommen, das ist jetzt eine Hypothese. Deswegen will ich, dass die Leute sehen, dass ich eigentlich eine gute Mama bin. Also ist jetzt eine Vermutung von mir, es muss ja nicht so sein, aber es liegt ja irgendwie nahe, dass es vielleicht etwas damit zu tun haben könnte. Ich betone vielleicht.
Ja, bestimmt was damit zu tun, ob das alleiniger Auslöser war,
ja.
Sei dahingestellt. Aber ja,
richtig. Es könnte vielleicht mitunter ein Grund sein, weil Verlust von einem Kind ist für jede Frau oder für jede Familie ein schwerer Einschnitt auf jeden Fall. Mhm. Auch immer noch ein sehr großes Tabuthema in der Gesellschaft. Viele Frauen sprechen da gar nicht so oft drüber und kommt jetzt immer mehr, dass Frauen sich wirklich mal öffnen, einfach weil es halt in der Gesellschaft gar nicht so anerkannt ist irgendwie. Genau, aber kommen wir weiter zu den Gründen oder was Symptome quasi sein können von dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Also es ist teilweise so, dass Betroffene dann auch sehr drastische Schritte gehen, die für dann auch für die Kinder mitunter lebensbedrohlich sein können. So kann es zum Beispiel neben der Beschreibung von nicht vorhandenen Symptomen dazu kommen, dass sie auch Fieberkurven fälschen, Blut in Urin und Kot mischen, Kindern die Luft abdrücken, Verletzungen oder Verbrühungen hinzufügen oder Medikamente oder Gifte ins Essen mischen. Ja, kurz dazu noch, es gibt da eine Doku auf YouTube, die heißt Grausame Mutterliebe oder Grausame Fürsorge oder so. Da sieht man auch, wie Mütter in Krankenhäusern sind und da wurde, glaube ich, so eine Studie gemacht, wo auch Kameras installiert wurden. Da sieht man auch, wie dann die Mütter zu den Babybettchen gehen, die Luft von dem Kind abdrücken oder ein Kissen draufhalten und danach halt sofort die Arztklingel betätigen und dann sagen, ja, kommen Sie schnell, ich glaube, mein Kind, Sie müssen helfen, ich habe das und das beobachtet. Sehr
schrecklich.
Es ist super schrecklich, ich konnte mir die Doku auch nicht zu Ende ansehen. Ist zwar eine super schlechte Qualität, aber man sieht halt mit dieser Nachtkamera dann, wie die Mutter an dem Bettchen steht, es ist grausam. Ja.
Wo du gerade das erzählst, der Nils H., dieser Krankenpfleger, der vor kurzem verurteilt wurde. Ich weiß nicht, ob das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom ist, aber der hat ja ähnliche Dinge gemacht.
Mhm.
Der wollte ja auch zeigen, dass er besonders gut reanimieren kann, dass er ein besonders guter Intensivpfleger ist, indem er Patienten gezielt Medikamente gegeben hat, damit die einen Kreislaufkollaps haben oder dergleichen.
Ja.
Und da sind ja extrem viele Patienten gestorben. Also das ist das sei hier nochmal gesagt, das verdrängt man oft so, weil die Taten an sich jetzt nicht so blutig oder spektakulär sind, aber das ist der krasseste Serienkiller in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Ja. Der hat über 90 Menschen umgebracht.
Ja, und ich denke mal, dass er auch oft nicht so mit dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom in Verbindung gebracht wird, weil er auch ein Mann ist und man immer noch so das Bild davon im Kopf hat, aber das sind nur Frauen. Es sind ja auch am häufigsten Frauen. Aber ich weiß nicht, ob er damit diagnostiziert wird. Müssen wir gleich mal lesen.
Ich habe es nirgends gelesen, als ich den Fall so ein bisschen verfolgt habe, als der vor Gericht war.
Also als ich mir das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, ich glaube, beim Ärzteblatt habe ich mir die Sachen durchgelesen, stand auch, dass es auch an anderen Erwachsenen ausgeübt werden kann, aber halt selten der Fall ist. Obwohl schwachere Menschen in dem Moment, und das sind Kranke ja nun einfach mal, würde ja dann auch dazu symptomatisch irgendwie passen.
Ja, ich weiß es nicht, ob er es diagnostiziert bekommen hat. Ich dachte nur, das Verhalten passt ganz gut, was er gemacht hat zu dem.
Ja. Um Anerkennung zu bekommen.
Genau.
Ja, gesehen zu werden. Guck mal, ich habe die gerettet. Ja, die haben ihn doch auch irgendwie immer Todesengel oder so genannt.
Der wurde auf einer Station Todesengel genannt, ja.
Ja, wahrscheinlich so ein bisschen aus so.
Aus Spaß, ja,
weil so viele Patienten. Guck mal, wenn du da bist, dann sterben die hier weg, wie die fliegen, so nach dem Motto wahrscheinlich.
Genau,
ah je.
Da sind auch, glaube ich, noch Prozesse anhängig von Verantwortlichen in zumindest einem der beiden Krankenhäuser, wo er war.
Wie alt war der? Der war noch relativ jung, oder?
Der ist ziemlich jung noch. Der ist, glaube ich, in seinen 30ern oder um die 40. Aber da sind noch Prozesse anhängig für Leute, die das nicht nachhaltig verfolgt haben.
Okay. Ja, müssen wir gleich mal gucken, ob da was mit dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom dazu auch steht.
Mhm.
Machen wir gleich mal. Kommen wir noch mal zurück. Was noch oft dazu gehört, ist, was ich eben schon gesagt habe, dass Betroffene oft selber Opfer von Gewalt geworden sind. Und was wichtig ist, dass es auch häufig mit anderen psychischen Störungen auftritt, wie zum Beispiel instabilen Persönlichkeitsstörungen, wie aus unserem letzten Fall, oder auch Essstörungen. Das ist auch, tritt auch oft dabei auf. Ja, jetzt ist natürlich immer die Frage, ich habe jetzt irgendwie den Verdacht und ich kriege jetzt sowas mit oder habe so ein ungutes Bauchgefühl, wie hier zum Beispiel auch Schüler oder Nachbarn oder Lehrer oder Lehrerin. Da war natürlich so die Frage, ja, was macht man dann, wenn man das mitkriegt? Weil es ist ja immer so, sage ich mal, ja, ziemlich grenzwertig, jemanden mit sowas zu beschuldigen. Wenn du jetzt sowas mitkriegen würdest, was würdest du machen?
Boah, das ist schwer. Ich würde vielleicht einer Vertrauensperson, die nichts damit zu tun hat, davon erzählen erstmal. Ob jemand die gleiche Wahrnehmung hat wie ich selber. Ich würde mit den Kindern reden. Und dann vielleicht mal anfühlen, ob die sich dann krank fühlen. So in die Richtung vorsichtig fragen, ohne da jetzt was aufzuwühlen.
Ja.
Und dann weiter beobachten erstmal. Und wenn sich der Verdacht dann erhärtet und durch Personen bestätigt wird, die Kinder vielleicht auch gar nicht so gut kennen,
ja.
Dann vielleicht mit einem Vorgesetzten sprechen, also wenn es in einem Schulumfeld ist oder
ja.
Mich an eine Vertrauensperson, also eine offizielle Stelle wenden.
Ja, wie die das ja auch in der Schule gemacht haben, ist ja auch eigentlich der richtige Weg. Also hier steht auch, dass man auf jeden Fall Konfrontation vermeiden sollte, weil das löst meistens nur Wut und Verärgerung aus und führt dazu, dass man ja gar nicht mehr an die Person dann drankommt.
Also an die, die
an das die Münchhausen stellt. Genau, ja.
Ja.
Genau. Was du auch schon sagst, auf jeden Fall an eine vertraute Person wenden. Mit Kindern muss man natürlich immer so ein bisschen gucken. Klar, wenn du jetzt irgendwo im Bereich arbeitest, kann man natürlich da irgendwie vorsichtig gucken. Was ganz wichtig ist, ist sowas auch zu dokumentieren, wenn man einen Verdacht hat, wenn man denkt, okay, da ist jetzt irgendwas, vielleicht auch sich die Hilfe der anderen mit ins Boot holen. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass der wesentliche Schritt ist, dass man eine Beziehung zu den Menschen aufbaut, die an dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom leiden, sodass man irgendwie überhaupt an die herankommt. Jetzt im psychotherapeutischen Kontakt spreche ich jetzt davon. Also keine anklagende Haltung den Personen zeigen und keine direkte Konfrontation zeigen, sondern auch eher Interesse für das Verhalten und auch die Leute ernst nehmen. Also auch dann die Symptombeschreibung ernst nehmen. Weil wenn man sagt, du lügst doch, das stimmt doch nicht. Na klar, das führt zu nichts. Und auch auf die Lebensgeschichte der Person selber eingehen, um da dann halt zu gucken, was hat die Person vielleicht erlebt und wie kann man daran arbeiten.
Du meinst jetzt im therapeutischen Kontext,
Im therapeutischen Kontext, genau.
Das als Unbeteiligter vermutet. Okay.
Also hier steht auch, dass das auf jeden Fall therapeutisch behandelt werden sollte, weil halt auch die Rückfallquote, wenn die Kinder dann wieder zurückkommen, so extrem hoch ist. Auch stationär steht hier, also das reicht wohl dann ambulant oft nicht aus, weil es einfach dann, ja, verhaltenstherapeutisch sehr, sehr intensiv bearbeitet werden muss. Also psychoanalytisch und vor allem auch verhaltenstherapeutisch, klar, ne? Weil die Mütter oder die Betroffenen dann, ja, sag ich mal, lernen, ich habe jetzt den Drang, mein Kind das Kissen drauf zu drücken. Das klingt jetzt irgendwie hart, aber dass man dann halt, was mache ich dann? Wie kann ich meine Gefühle anders regulieren? Wie kann ich das lernen? Ja, es ist natürlich immer so eine Sache mit, wann kommen die Kinder dann zurück oder wann kommen die Kinder nicht zurück. Aber es gibt natürlich zum Glück genügend Profis, die sich damit auskennen, die das gelernt haben. Und ja, es ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema.
Ja, zweifelsohne.
Okay, ja, Maike B., genau, das war der Fall. Ich wollte noch kurz einen kleinen Tipp aussprechen. Eine liebe Freundin von mir, hallo Lea, wenn du das hörst, ich grüße dich, hat mir gestern gesagt, dass es eine Serie auf Netflix gibt, The Politician, kennst du die?
Mal
gehört.
Ja.
Ich habe mir die auch noch nicht angeguckt, aber sie sagte, dass es da wohl sehr gut das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom thematisiert und beschrieben wird. Also wem das interessiert, ist natürlich fiktiv, kein wahrer Fall. Die Dunkelziffer ist wohl auch sehr hoch. Bei diesen Fällen habe ich mir im Internet erklären lassen. Ja, genau. Das war heute natürlich mal ein etwas anderer Fall und auch unsere erste weibliche Person als Täterin sozusagen, genau.
Die Mordquote ist ziemlich gering in diesem Podcast, wenn ich das mal anmerken darf.
Die Mordquote, stimmt. Naja, gut. Ja gut, von Elaine O'Hara wissen wir es ja auch immer noch. Also, ja,
war zu 99%. Es gab erst ein Opfer in diesem, also ein Mordopfer in dem Podcast.
Das heißt, du möchtest beim nächsten Mal mehr.
Ich glaube, deine Community will mehr Mord und Totschlag sehen.
Okay.
So wie es im Intro auch versprochen wird.
Okay. dann versuche ich beim nächsten Mal mehr zu kriegen.
Mhm.
Das klingt immer irgendwie so ein bisschen blöd, weil ich will natürlich nicht, ich weiß nicht, wie das mit euch ist, aber ich bin natürlich immer so im Zwiespalt, ne? Das ist natürlich auch immer so, es ist halt dann kacke, dass es dann irgendwo Opfer gibt, aber ja, wenn man dann darüber berichtet, muss man halt irgendwie was sagen dazu. Naja, egal. Raphael, bist du bereit für unsere Guilty Pleasures? Jetzt müssen wir das auch so ASMR-Style machen, wie du heute schon gesagt hast. Sollen wir machen? Guilty Pleasures. Oh ne, nicht mit Schmatz. Ist eh klar. Okay, Raffi, Guilty Pleasures, leg los.
Nee, du musst loslegen. Ich muss noch kurz überlegen.
Okay, ich musste auch kurz überlegen. Ich hab's wieder. Ich habe letztes Jahr, nee, das war vorletztes Jahr, vor Corona war das noch im Winter auch irgendwann, beim Bügeln mal, da habe ich noch gebügelt, das habe ich ja mittlerweile aufgegeben, weil, ganz ehrlich.
Mama, wenn du das hörst, wir bügeln nicht mehr.
Wir bügeln nicht mehr. Psch, nur manchmal, wenn wir was brauchen, was gebügelt werden muss, egal. Und dann habe ich eine Serie gesehen, die heißt Melbourne Yummy Mummies.
Ei.
Ei, ja. Und das geht halt darum, halt um, ja, um, ich glaube, es sind vier Frauen aus Melbourne, die halt so Luxus, Schicketeria, mega fancy, Friseur aufgestylt und weiß ich nicht, dann
Reality
immer.
Reality TV, ja.
Ja, Reality Show. Zu irgendwelchen Fernsehserien gehen oder dann zu Pferderennen gemeinsam gehen. Es gibt halt auch immer richtig guten Beef auch.
Klar.
Also richtig guten Beef und dann auch natürlich, na, oh, wie machst du das denn und mit deinem Kind und hier und da. Also es ist eigentlich super schlimm, weil ich mir denke, oh Gott, dass wenn das irgendwie junge Mütter sehen, wie die halt, das ist halt also weit entfernt von der Realität.
Ja, aber australische Reality-TV ist richtig gut. Wir haben nochmal Australian geil. Bachelor gesehen, war richtig gut.
Richtig, also Australian Bachelor ist schon der Shit. Aber Melbourne.
War auch gut inszeniert, muss man sagen.
Es war also, wirklich
ist ja auch
gut
nichts
inszeniert.
Was da passiert, aber.
Ich folge auch allen von Melbourne Yummy Mummies auf Instagram. Ich fühle mich immer so schlecht, aber man braucht das halt einfach mal. Das ist wie dieses, wie heißt das, The Real Housewives oder so auf Beverly Hills, was ich letztens geguckt habe. Ja, auch geil. Naja. Ja, das ist auf jeden Fall meine Guilty Pleasure Show.
Ja, dann oute ich uns beide mal als mein Guilty Pleasure.
Deins ist halt, also Leute, jetzt haltet euch fest. Ich halte jetzt meinen Mund.
Moment,
weil,
also du guckst ja selber mit.
Ja, ich gucke selber.
Ziemlich begeistert. Wir gucken seit neuestem Claudias House of Love.
Gott.
Claudia Obert, wenn du das hörst, wir hoffen, dass du glücklich geworden bist, mit wem auch immer du dann am Ende wählst. Die Show hat, ich sag mal, Höhen und Tiefen.
Ey, das ist halt wirklich, Leute, mentaler Durchfall des Grauens.
Aber wir schalten trotzdem immer wieder ein, weil wir nicht weggucken können.
Es ist wirklich so, also es ist alles dabei, von Challenges genannt wie die Massagegarage oder und es ist, also ich kann, guck das eigentlich einfach an, auf Join läuft das, ne?
Auf Join, ja, ich weiß nicht, ob es im Free-TV läuft, ich glaube nicht.
Aber es ist wirklich, es sinkt für sie das Niveau, aber wirklich. Aber ich kann es euch wirklich wärmstens empfehlen. Danach schockt euch nichts mehr.
Danach schockt gar nichts mehr.
Ich finde es schlimmer als manchen True Crime Fall, weil das einfach so, ich kann das nicht glauben, dass Leute das freiwillig machen.
Und ich glaube ja, dass das sehr professionell ausgestattete Set, auf dem die drehen.
Alter, das sieht aus wie in irgendeinem Billo-Bordell in Neukölln oder so.
Ich glaube, dass das Set schuld ist an dem Verhalten der Menschen da drin, unter anderem.
Und eventuell auch der Alkoholkonsum.
Ja, ich denke, das ist wie bei Shining, wo das Haus den negativen Einfluss auf den Autor hat, der da einzieht mit seiner Familie. Ja. So ist das bei Claudias Oberts House of Love.
Und dann, ihr kennt ja dann immer diese Bauchbinden, die dann so eingeblendet werden. Da stehen dann immer so schlimme Sachen darunter, wie, weiß ich nicht, Timo 35 ist jetzt auch schon rallig oder sowas. Oh ey. Und die trinken halt auch massiv viel. Es ist halt auch eigentlich, ich weiß nicht, darf sowas gezeigt werden, wie viel Alkohol da getrunken wird? Und ach je, hat das eine Altersbeschränkung?
Ich glaube 16, bin mir nicht sicher.
Ich wünsche, das wäre erst ab 35 und man müsste irgendwie seinen Personalausweis-ID, weil ich bin richtig traumatisiert davon. Okay, Raffi, es war wirklich sehr schön mit dir. Ich muss das jetzt wirklich abrupt hier abbrechen, weil ich muss mich hinlegen. Jetzt. Ich war echt wieder so Flashbacks davon. Ich glaube, ich mache uns jetzt mal eine Packung Miracoli. Hast du Lust, die zu essen?
Yes.
Ja, ich würde sagen, schreibt uns gerne wieder auf Ofenkäsecrimes mit AE. Sagt euren Freunden Bescheid, eurer Familie Bescheid. Wir haben gern jeglichen Support bei uns und wir freuen uns auf nächstes Mal. Und Raphael freut sich hoffentlich auf mehr Mord und Totschlag beim nächsten Mal. Totschlag. Totschlag. Schöver.
Schöver.